ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten. Schön, dass Sie zuhören. Ein aufregender Tag war das mit guten Nachrichten für den Berliner Südwesten. Im Laufe des Tages werden die Haushalte wieder an das Stromnetz angeschlossen. Die Rolle rückwärts zurück an das Stromnetz sei sehr viel aufwendiger und brauche Zeit, sagte Henrik Beuster von Stromnetz Berlin. Unser landespolitischer Korrespondent Jonas Wintermantel fasst den Tag zusammen.
Der Strom läuft seit Mittwochmorgen über eine provisorische Leitung am Teltow-Kanal, an dem am Samstag ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke verübt wurde. Damit fließt der Strom anderthalb Tage früher als zwischenzeitlich angepeilt, wie der regierende Bürgermeister Kai Wegner unterstrich.
Heute ist ein guter Tag für die vielen Betroffenen, die seit dem 3. Januar abgeschnitten waren vom Strom und von der Wärme. Es ist eine große Erleichterung für die Berlinerinnen und Berliner. Ja, ehrlicherweise auch eine große Erleichterung für uns, für mich ganz persönlich.
Wirtschaftssenatorin Giffey bedankte sich beim Stromnetz Berlin und den Firmen und Organisationen, die an der Wiederinbetriebnahme beteiligt gewesen waren.
Es ist wirklich eine große gemeinsame Kraftanstrengung gewesen. Ich will das nochmal benennen. Wir hatten seit Samstag früh über 100 Kolleginnen und Kollegen der Stromnetz Berlin im Dauereinsatz und über 70 Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partnerfirmen, die das möglich gemacht haben.
Die landeseigene Stromnetz Berlin arbeitete mit Unterstützung verschiedener Tiefbaufirmen, externen Netzbetreibern und Hilfsorganisationen wie dem THW seit Samstag an zwei verschiedenen Stellen. Dadurch sei es möglich geworden, die Arbeiten schneller als ursprünglich gedacht abzuschließen. Der Durchbruch gelang am Ort des Brandanschlages, wo noch in der Nacht eine provisorische Kabelverbindung gelegt werden konnte. An einer zweiten Baustelle entsteht derweil eine Ersatzleitung als zusätzlicher Anschluss ans Stromnetz. Unterdessen geht die Suche nach den Tätern weiter. Die Ermittlungen hatte der Generalbundesanwalt am Dienstag übernommen. Kai Wegner kündigte an, dass der Berliner Senat künftig besonders empfindliche Punkte der kritischen Infrastruktur besser überwachen und schützen lassen will, etwa durch Videoüberwachung oder die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Nachdem der Strom wieder da ist, sei die nächste Herausforderung nun, flächendeckend auch die Heizversorgung wiederherzustellen, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey.
Jonas Wintermantel berichtet. Und nun auch noch eine weitere Nachricht zum Thema. Seit Tagen steht Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU wegen seines Krisenmanagements in der Kritik. Jetzt werden erste Rücktrittsforderungen laut, nachdem der RBB exklusiv berichtet hatte, dass Wegner am Samstagmittag noch zum Tennisspielen ging. Sabine Müller.
Ich war den ganzen Tag am Telefon. So hatte Wegner seinen Samstag beschrieben, als er gefragt wurde, warum er sich nicht gleich vor Ort in Steglitz-Zehlendorf über die Lage informierte. Dort hätte er keinen Handyempfang gehabt, argumentierte Wegner, um die Hilfe zu koordinieren. Er habe sich weder gelangweilt noch die Füße hochgelegt, sondern sich zu Hause in seinem Büro eingeschlossen. Wie die Senatskanzlei auf RBB-Nachfrage bestätigte, spielte Wegner zwischen 13 und 14 Uhr allerdings Tennis. Der regierende Bürgermeister sei aber stets erreichbar gewesen, wird betont. Sowohl vor als auch nach dem Tennisspiel habe Wegner wichtige Telefonate zum Anschlag auf das Stromnetz und die Wiederherstellung des Netzes geführt. Die Opposition gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Die Grünen sprechen von Verhalten, das dem Amt eines regierenden Bürgermeisters nicht würdig sei. Von der Linken heißt es, wer lieber Tennis spiele, als in der größten Not bei den Menschen zu sein, sollte sich überlegen, ob dieser Job noch der richtige für ihn sei. AfD und FDP fordern Wegners Rücktritt.
Sabine Müller berichtete, und das wird hier im Inforadio sicher auch noch Thema sein. Jetzt schauen wir aber nochmal direkt zu den vom Stromausfall betroffenen Menschen. Unsere Reporterin Anke Michel war heute in Zehlendorf dabei, als der Strom langsam wieder anging.
Im Rathaus Berlin-Zehlendorf sitzen Anwohner aus den betroffenen Bereichen, die seit Samstag ohne Strom waren und sich hier aufwärmen. Walter Darms hat es nicht eilig, in seine Wohnung zurückzukommen. Er will hier in der Wärme erstmal abwarten.
Ich habe der Dinge. Letztendlich, bis meine Hütte warm ist, dauert es locker 36 Stunden. Ich bin da eher Realist und sage mir, ich schaue mir die ganze Sache an. Wenn's geht, schön, freue ich mich, aber ich möchte es sehen.
Die vergangenen Tage waren hart für ihn. Jäh war er aus seinem gewohnten Alltag gerissen worden.
Erstens richtig duster, weil die Jalousien alle so eingestellt sind, dass sie nach dem Stromausfall nicht mehr hochgegangen sind. Zweitens natürlich mittlerweile total kalt. Ich rede von 5 Grad oder weniger. Aber Und jetzt kommt der positive Aspekt. Ich habe extrem liebe Nachbarn, die zwar auch keinen Strom haben, aber einen Kamin. Und bei denen durfte ich bisher seit Sonntag auf einer guten Couch nächtigen.
Knapp 20.000 Haushalte waren den fünften Tag in Folge immer noch ohne Strom gewesen. In der Spitze waren 100.000 Menschen von dem Stromausfall betroffen. Die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Maren Schellenberg, ist heilfroh, dass der Strom nun schrittweise wieder da ist.
Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, um Gottes Willen, wir müssen noch 36 Stunden durchstehen. Und als ich dann die Nachricht bekommen habe, es geht heute schon wieder los, war ich sehr erleichtert, zumal zwischendurch auch mal das Gerücht kam, es dauert noch länger und ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten.
Am Anfang kann die Stromversorgung noch etwas schwanken und es wird dauern, bis es wieder richtig warm sein wird in den Wohnungen. Deswegen bleiben auch die Notunterkünfte im Bezirk heute erstmal geöffnet. Die Wärmestuben stehen weiter zur Verfügung und über die Bundeswehr gibt es warme Essensangebote.
Das war der Beitrag von RBB-Reporterin Anke Michel. Jetzt nach Brandenburg und zur Frage, wie es dort weitergeht nach dem Scheitern der Koalition. Darüber berichtet Martin Adam.
Ja, man habe das zur Kenntnis genommen, sagt CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Dietmar Woidke hat angekündigt, mit der CDU Gespräche über eine Koalition zu führen. Das brauche aber Zeit, hatte der Ministerpräsident gesagt. Bisher sei auch noch keine Einladung eingegangen, sagt Redmann. Immerhin, man kennt sich schon aus der letzten, der Kenia-Regierung mit SPD und Grünen.
Da hat die Koalition auch zwischen SPD und CDU, soweit möchte ich das beurteilen, wie ich finde, auch ganz vernünftig miteinander zusammengearbeitet. Auch das persönliche Verhältnis zwischen mir und Dietmar Woidke ist in Ordnung, das ist gut.
Das war am Dienstag. Seitdem ist es still bei der Brandenburger CDU. Auch die SPD-Fraktion im Landtag möchte am Mittwoch den Gesprächen nicht vorgreifen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Ludwig Schetz. Sowohl für die SPD als auch für die CDU sei ihr Wahlprogramm von 2024 Grundlage für Verhandlungen.
Hier wird es jetzt darauf ankommen, wie in allen Verhandlungen, wer bringt hier welche Schwerpunkte ein. Und dann wird man sich sicherlich in vielen, vielen Punkten verständigen, so wie wir es in der vergangenen Wahlperiode ja mit der CDU unter anderem in vielen Punkten auch hinbekommen haben. Also ich denke, bin da sehr zuversichtlich.
Konkreter wird's nicht. Schaut man in die Wahlprogramme, sind sich SPD und CDU in Brandenburg tatsächlich an vielen Stellen recht nah. Wirtschafts- und Strukturpolitik mit niedrigen Energiepreisen und Ausbildungsförderung, Unterstützung des Mittelstands und Abbau von Bürokratie, Zuwanderung von Fachkräften, da dürfte es kaum Streit geben. Die SPD aber setzt auf Tariftreue und einen erhöhten Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen. Die CDU hält das für überflüssig und sogar hinderlich. Einfache Gespräche werden es nicht. Die neue Koalition sei keine Frage von Wochen, sondern von Monaten, hatte Dietmar Woidke gesagt. Die SPD-Strategie lautet also, nicht abwarten, sondern so viel wie möglich durchbekommen, auch ohne neuen Koalitionspartner. Das Gesetz zum Bürokratieabbau, die Begrenzung des Windkraftausbaus seien fast fertig. Auch beim Mindestlohn für Landesaufträge sei man mit dem BSW schon sehr weit gekommen, sagt Fraktionsgeschäftsführer Schetz.
Wir waren in einem, im Diskussionsprozess schon sehr fortgeschritten. Es ging eigentlich nur noch um Detailfragen, die zu klären waren. Da werden wir jetzt natürlich auch schauen, wie wir mit dem Thema weiter umgehen. Das ist ein Anliegen der SPD, dass wir im Bereich Vergabemindestlohn auch weiter Fortschritte erzielen.
Man werbe ja ohnehin für jedes Gesetz um Mehrheiten und werde das auch weiter tun, sagt Schetz. Vorerst dann als SPD-Minderheitsregierung.
Das war der Bericht von Martin Adam. Wir bleiben in Brandenburg, aber schauen jetzt nach Eberswalde zu den Eberswalder Würstchen. Doch die werden bald Geschichte sein. 3000 Leute produzierten dort Wurst und Fleisch, eigentlich damals sogar für die ganze DDR. Und die Wurstfabrik, die gibt es heute auch immer noch. Aber das Werk, das muss eben jetzt wohl schließen. Meine Kollegin Sabine Zitschke war heute dort.
Der Werksverkauf der Eberswalder Wurstwerke in Britz ist heute gut gefüllt. An der Kasse steht eine lange Schlange. Kiloweise gehen hier die Würstchen, Salamis und Fleisch auch in Großpackungen über die Theke. Gesprächsthema Nummer eins aber, die Fabrik macht zu und die Leute sind fassungslos und wütend.
Was will man von Wessis anders erwarten? Das ist nun mal so. Die wollen einfach nur konkurrenzlos werden, kaufen auf, schmeißen raus, anschließend erst großmundig versprechen und dann, was soll's.
Naja, also ich weiß, dass viele Bekannte, die hier arbeiten, wieder neue Arbeit suchen müssen, die es so schon schwer haben, Arbeit zu finden. Und die ganzen polnischen Mitarbeiter, die hier sind, die täglich hier pendeln, die haben auch keinen Job mehr. Also mir tut's weh.
Ich meine, die haben ja schon Schwierigkeiten gehabt die letzten Jahre, aber die Produkte waren ja immer besser geworden. Aber zumindest ist immer, liegt die Vermutung nahe, gerade bei Tönnies, wenn es so diese Konzerne aufkaufen. Da haben wir eigentlich ja nie gute Erfahrungen gemacht im Osten.
Tönnies hat über seine Wurstwarensparte von Zur Mühlen 2023 das Werk gekauft und seitdem offensichtlich nicht mehr groß investiert. Doch immerhin 550 Arbeitsplätze gibt es hier noch. 200 Arbeitnehmer kommen aus Polen. Doch Ende Februar wird die Produktion eingestellt. Am 1. April gehen die Lichter aus. Das Arbeitsamt wird nun vor Ort Sprechstunden anbieten und sich auch um Umschulungen und Qualifizierungen bemühen, aber es wird wohl keine Zukunft mehr in der Branche geben. In der kommenden Woche will die Geschäftsführung der Eberswalder Wurstwaren einen Einblick in das Innenleben des Werkes gestatten. Dann will man auch sagen, warum die Erfolgsgeschichte der Eberswalder Würste so plötzlich enden muss.
Sabine Zitschke berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.